herzlich willkommen bei Ins Licht. Ich bin Jana Reinecke und ich liebe Gespräche, bei denen man inspiriert auseinandergeht, die Zeit vergisst und genau solche Gespräche führe ich hier. Ich bin Mentorin für PolitikerInnen und UnternehmerInnen und beschäftige mich immer wieder mit der Frage, wie können wir wirksam sein, wie können wir Zukunft gestalten und uns selber dabei treu bleiben. Und genau das rücken wir hier ins Licht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ins Licht. Ich begrüße heute Jennifer Meuren und wir haben uns auf sehr interessanten Wegen kennengelernt. Wir haben nämlich mal gemeinsam oder ich sag mal eher parallel Wahlkampf geführt als Bürgermeisterin-Kandidaten. Du hast es geschafft, ich habe es nicht geschafft, aber es war eine sehr, sehr intensive Zeit und ja, wir können ja gleich auch mal ein bisschen schnacken, weil ich habe vor heute Morgen noch drüber nachgedacht. Wir haben ja auch, bevor wir uns eigentlich ein bisschen näher kannten, haben wir ja schon Filmaufnahmen miteinander gemacht. Wenn du dich da noch dran erinnern kannst, wo dieses Fernsehteam da war und wir dann irgendwie noch so eine Online-Schalte gemacht haben.
Stimmt, ja.
Was nicht alles tut. Ja, aber erstmal herzlich willkommen und erzähl gerne einfach mal ein bisschen von dir.
Ja, guten Morgen, liebe Jana. Danke erstmal für die Einladung. Du hast mich schon vorgestellt, Jennifer Meuren. Ich bin 38 Jahre alt, bin jetzt in der zweiten Amtszeit Bürgermeisterin, seit 2020 im Amt. Genau, und damals haben wir gemeinsam parallel eben den Wahlkampf auch bestritten, mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, glaube ich, ja auch in den jeweiligen Gemeinden, Städten, in denen wir kandidiert haben. Ja, und davor war ich in der Verwaltung beschäftigt. Das heißt, ich bin so ein Kind der Verwaltung, war im Personalbereich tätig, später im Tourismus. Und ja, von daher lag dann auch so ein bisschen der Weg nahe, einen Schritt weiter zu gehen in so einer kleinen Gemeinde, in der ich gearbeitet habe und dann eben auch mehr Verantwortung zu tragen. Und dadurch bin ich dann Bürgermeisterin geworden und bin auch sehr glücklich über die Entscheidung, damals den Weg gegangen zu sein. Und ja, macht sehr viel Spaß.
Ich kann mich daran erinnern, dass du am Anfang so ein bisschen, und das kenne ich ja von mir auch, so ein bisschen unsicher warst. Ist das der richtige Weg? Ist das wirklich das, was ich möchte? Kannst du im Nachgang so sagen, im Nachgang ist es ja immer einfacher, was hat dich dann am Ende die Entscheidung doch auch treffen lassen? Also, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, weil vermutlich liegt ja zwischen dem, was du vorher gemacht hast und dem Bürgermeisteramt vielleicht ja auch noch, hätte noch ein anderer Step gelegen oder war das sozusagen die nächste Stufe, die dann anstand?
Nee, genau. Und Bürgermeisterin zu sein, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderen Weg, den man einschlagen kann. Aber in der Tat, also ein bisschen gezweifelt, ist, glaube ich, untertrieben. Also ich habe sehr mit mir gehadert, ob das der Weg ist. Und das ist ja das, was eben auch viele Frauen und erst recht junge Frauen als Problem mit sich tragen, obwohl sie häufig, will ich jetzt gar nicht über mich sagen, das müssen andere bewerten, aber häufig sehe ich junge Frauen, die kompetent sind und engagiert sind und durchaus das Zeug für Positionen hätten, in denen sie auch viel Verantwortung tragen, aber dann natürlich wegen Beruf und Familie und wobei ich jetzt damals auch noch kein Kind hatte. Und trotzdem fragen die Menschen danach, wie sieht das denn aus, möchtest du nicht? Und man weiß ja gar nicht, was man nachher wirklich vereinbaren muss. Und trotzdem begleitet einen dann diese Angst und Sorge, schafft man das? Und trauen die Menschen einem das zu? Das ist, glaube ich, so der Hauptgedanke, der einen treibt. Und ich hatte dann aber glücklicherweise jemanden, der mich sehr dabei unterstützt hat, der mich eigentlich ein Stück weit auch überzeugt hat, diesen Weg zu gehen und ohne dass er mir so gut zugesprochen hätte und glaube ich, hätte ich es auch am Ende nicht gemacht. Und ja, als ich dann einmal drin war im Prozess, da gab es dann irgendwie auch kein Zurück mehr. Da hatte ich diesen Punkt überstanden und habe dann gesagt, so jetzt gebe ich auch alles dafür und habe auch ein halbes Jahr wirklich dann alles in den Wahlkampf gelegt und glaube ich auch den Menschen gezeigt, wie engagiert ich bin und das haben sie dann auch wertgeschätzt und mir dadurch auch das Amt zugetraut. Aber diese Gedanken, glaube ich, haben Männer seltener, muss man ganz ehrlich sagen.
Was würdest du denn sagen, was hat überwogen? Also das Thema mit Familie, Familiengründung, wie kannst du das vereinbaren? Oder war es eher dieses Thema, ja, was du eben gesagt hast, trauen die mir das zu? Und indirekt ist es ja eigentlich, also ich weiß noch, wie das bei mir damals war. Eigentlich ist es ja eher die Frage, ob ich es mir selber zutraue, oder? Es war, also weil man auch, finde ich, gut, jetzt bist du schon auch in der Verwaltung, hast du ja auch einen Weg gemacht. Ich kam ja aus der Wirtschaft. Das heißt, ich hatte natürlich irgendwie noch weniger Berührungspunkte und konnte mir irgendwie noch weniger vorstellen, wie es am Ende dann wirklich ist. Was würdest du sagen? Was hat das, oder war das gleich auf, oder was war sozusagen das, was dich am meisten umgetrieben hat, bevor du dann die Entscheidung getroffen hast und dann voll durchgestartet bist?
Also weniger der Gedanke, Beruf und Familie zu vereinbaren, das spielt auch eine Rolle, weil natürlich viele Menschen danach fragen und du immer wieder darauf gestoßen wirst. Aber das kann man sich ja auch wirklich gar nicht vorstellen, wie das dann am Ende ist und was man alles vereinbaren muss. Man meint, man könnte so einen Plan im Kopf machen und danach läuft das dann, wenn man ein Kind hat. Ja, also von daher, die Sorge war geringer. Damals wusste ich auch noch gar nicht, ob ich überhaupt Familie gründen möchte. Also von daher, ja, also war das überwiegendere Argument eigentlich, schaffe ich das? Werde ich dieser Rolle gerecht als junge Frau? Werde ich akzeptiert? Wie ist das im politischen Raum? Wie ist das mit anderen Führungskräften, auf die man stößt, die dann häufig männlich und eher älter sind? Akzeptieren die eine junge Frau in diesem Amt? Und ja, dann weiß ich noch, hat eine Freundin, das war dann am Ende, glaube ich, der letztendliche Auslöser, hat zu mir gesagt, da kommt jetzt ein Silbertablett an dir vorbei. Wenn du jetzt nicht zugreifst, weißt du nicht, wann du jemals noch mal eine solche Chance bekommst und auch ergreifen könntest. Und das ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dieser Satz, dass ich jetzt so oft zu Menschen in ähnlichen Entscheidungen sage, da ist so ein Silbertablett, greif zu, ne? Weil das hat man, glaube ich, wirklich selten im Leben.
Und konntest du das als Silbertablett annehmen in dem Moment? Weil auch da ist ja die Frage, also man macht sich ja dann schon auch Gedanken darüber, was kommt alles auf mich zu, was denken die Leute, was sind auch zeitlich, also im Sinne von wie anstrengend wird das dann auch? Also war das in dem Moment schon ein Silbertablett oder hat sich's hinterher als Silbertablett herausgestellt oder wie würdest du da heute drüber denken?
Als ich einmal die Entscheidung gefasst habe, mich zu bewerben und dann auch mich der Öffentlichkeit vorzustellen, da habe ich ehrlich gesagt nur noch an das Ziel gedacht, es jetzt auch zu schaffen und habe dafür alles gegeben. Da gab es auch kein Zurück mehr und dann kamen auch immer mal wieder Kommentare, ist die Größen wahnsinnig oder solche Sachen. Die haben mich aber gar nicht mehr beirrt. Die bleiben vielleicht ein bisschen hängen, aber ich habe dann einfach nur das Ziel gesehen und habe es mir dann auch wirklich zugetraut. Ich wusste, dass ich fachlich kompetent bin. Ich wusste, dass ich auch Unterstützung finde, wenn es mal Rückschläge gibt oder mal irgendwie Themen, wo man nicht so richtig weiß, wie geht man die an. Und ja, von daher hatte ich da dann doch das große Vertrauen in mich selbst und habe auch ehrlicherweise daran geglaubt, dass ich es schaffe.
Ja, stark. Und hast es ja auch geschafft im Endeffekt. Also,
Genau, das hat dann auch die Resonanz so an den Haustüren gezeigt. Da waren ja
ja.
sehr, sehr viele Frauen. Ich glaube auch, dass ich eine hohe Wählerquote von Frauen hatte, dass die gesagt haben, ich habe so oft gehört, es wäre klasse, wenn sie es schaffen. Da ist immer so ein Konjunktiv drin gewesen, wo ich nicht wusste, geben sie am Ende ihre Stimme, aber es hörte sich oft so ehrlich an den Türen an, dass ich gedacht habe, wenn all die Menschen dich wählen, dann wird das auch klappen. Also von da hatte ich da doch schon ein positives Gefühl.
Ja.
Das ist ja auch mal schwierig einzuschätzen, ne?
Total.
Stimmungsbild vor so einer
Ja.
Wahl.
Und ich finde aber auch, ich kann im Nachhinein sagen, also auch wenn ich das Amt selber nicht übernommen habe, dann im Endeffekt, aber ich glaube, alleine die Zeit des Wahlkampfs war einfach so prägend, auch für mich und für meine, ja, ich würde fast sagen, für meine Identität, weil natürlich immer wieder von außen auch Resonanz kommt, also auch sehr, sehr viel positive Resonanz, aber natürlich auch zwischendurch immer mal wieder Dinge, wo ich mir wieder überlegen musste, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Reagiere ich da drauf? Reagiere ich da nicht drauf? Wenn ja, wie reagiere ich da drauf? Dass das so ein ganz krasser Schub von Persönlichkeitsentwicklung und Bildung für mich gewesen ist. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, total. Also die Zeit des Wahlkampfes, aber auch dann natürlich die erste Amtszeit, die war sehr, sehr prägend. Und ich behaupte, ich bin so sehr gereift in den 5 Jahren, das hätte ich vermutlich sonst in 30 Jahren nicht erfahren, wenn ich in meinem damaligen Job geblieben wäre.
Ja, was war da für dich besonders prägend? Also was würdest du, wenn du jetzt so auf die Anfangszeit zurückschaust, wie war das für dich?
Naja, man steht dann ja vor einer vor vielen, vielen Fragen, die einen beschäftigen. Wie geht man in der Personalführung vor? Wie geht man im politischen Raum mit den Menschen um? Wie trifft man auf gewisse Menschen? Geht man die Themen an? Und dann gibt es sehr viele Hürden, vor denen man auch steht. Es gibt Menschen, die sagen, mach das nicht so, mach das anders und mach das besser so, wie wir es immer gemacht haben. Und doch hat man ja auch so einen Impuls, wie man es eben selber machen möchte. Und dann muss man erstmal die ersten Erfolgserlebnisse haben, um zu merken, okay, der Weg ist richtig, so wie du ihn gehst. Und das hat mich dann oft bestätigt in dem, wie ich gehandelt habe. Und dadurch ist man dann auch nach kurzer Zeit deutlich erfahrener, weil man sonst natürlich diese Situation gar nicht so erleben würde. Und ich weiß nicht, wie es jetzt anders gewesen wäre, wenn man dann gemerkt hätte, okay, das ist nicht der richtige Weg. Aber dann hätte man sich korrigiert und daraus eben auch sehr, sehr viel gelernt. Also von daher, am Anfang stand man vor so vielen Bergen und jetzt habe ich das Gefühl, mich kann irgendwie nichts mehr erschüttern. Egal wie herausfordernd die Situation ist, irgendwie kommt man durch und man vertraut auf sich, dass der Weg, so wie man ihn eingeschlagen ist, auch der richtige ist. Und von daher macht einen das unglaublich stark.
Ja, was hat dir dabei geholfen?
Eigentlich das Vertrauen in mich selbst und die Bestärkung durch die Situationen, in denen es dann gut gelaufen ist.
Ja, und ich meine, das erfordert ja auch eine Menge Mut in dem Moment, wenn gerade auch vielleicht erfahrenere Kollegen, Mitarbeiter sagen, ich weiß nicht, wir sollten das vielleicht über so und so machen. Wir haben das ja jetzt seit 20 Jahren, 30 Jahren immer so gemacht. Das hat gut funktioniert. Das erfordert ja auch Mut, dann für sich selber und seiner Einstellung stehen zu bleiben und dann die Entscheidung anders zu treffen, als es vielleicht erwartet wird im Außen.
Ja, das hat mich auch schlaflose Nächte gekostet zu Beginn und viele, viele Stunden Arbeit. Also am Anfang habe ich wirklich 24/7 gearbeitet, kannte gar keinen anderen Gedanken mehr. Ich weiß, ich habe ganz zu Beginn auch mal zu meinem Mann gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass noch ein Kind in unser Leben passt, weil ich weiß gar nicht, ich hatte kaum noch Privatleben und irgendwie andere Freizeitgestaltung, weil mich dieser Job so beschäftigt hat. Aber das wird natürlich mit der Zeit dann besser. Man kommt ja auch das erste Mal in Situationen, in denen man öffentlich Reden halten muss, in denen man irgendwo Stellung beziehen muss, in Diskussionen sich einbringt. Und man ist ja oft auch im Fokus dann in Besprechungen. Da muss man sich umgewöhnen, wenn man als Mitarbeiter in so eine neue Rolle kommt. Und das war unglaublich kräftezehrend. Aber das erste Jahr war sehr, sehr hart. Und danach hat man schon gemerkt, dass man auch die Routine dann gewonnen hat.
Und hast du das Gefühl, dich irgendwie beweisen zu müssen?
Ja. Also ich weiß noch, als eine Gruppe Landwirte zu mir gesagt hat, das sind ja in der Regel ältere Männer, manchmal auch jüngere Männer, aber zumindest Männer. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, Frau Maurer, wir mussten uns erstmal daran gewöhnen, dass wir jetzt von einer Frau geführt werden. Ne? So. Aber sie machen das gut. Und das war so eine schöne Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber natürlich, man musste sich an vielen Stellen beweisen. Aber das war mir auch klar. Und ich wusste, dass ich das kann. Dass ich das fachlich kann und dass ich da auch menschlich, glaube ich, den richtigen Umgang pflege. Und von daher hatte ich davor weniger Sorge. Aber man musste trotzdem durch die Situation. Ne?
Ja, und es ist ja auch spannend, also wenn du jetzt sowas gehört hast, also du hast ja gerade gesagt, das war eine schöne Resonanz für dich. Es ist ja, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, naja, also warum soll das jetzt mit einer Frau anders sein als mit einem Mann? So, also dass da sozusagen die Perspektive überhaupt aufkommt, aber ich kenne das ja auch, also auch bei uns hier ist es ja auch politisch immer noch sehr männlich geprägt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf schauen, was da so deine Perspektive drauf ist. Und ich glaube eben schon auch daran, dass Frauen zum einen das schon auch anders machen, dass das auch einen anderen, ich sage jetzt mal eine andere Form von Energie, ich will gar nicht sagen besser oder schlechter, sondern es ist, glaube ich, einfach anders.
Anders, genau.
Genau, und dass das dann halt auch legitim ist, dass Menschen sich dafür erstmal öffnen müssen, wenn sie es eben jahrzehntelang anders kennengelernt haben und ja auch erstmal, ich sage jetzt mal, reinspüren müssen, was das für sie im Endeffekt eigentlich bedeutet.
Absolut, genau. Und das habe ich auch deshalb nie in Frage gestellt. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber ich glaube, ich habe da jetzt zumindest in dem Wirkungskreis in unserer kleinen Gemeinde auch ja einen Meilenstein zu beigetragen, es auch jungen Frauen für die Zukunft leichter zu machen. Und von daher habe ich da von Beginn an auch die Rolle angenommen, dass das schwieriger ist, dass man anders beäugt wird und dass man dann auch noch mal ein bisschen mehr geben muss als der Mann vielleicht an der Stelle. Aber man sieht ja, dass es am Ende auch bei der Wiederwahl jetzt mit 87% dann auch und ohne Gegenkandidaten auch belohnt wurde, dass die Menschen das gesehen haben, dass man da viel gegeben hat und auch genauso fachlich kompetent ist wie der Mann an der Stelle, ne?
Du hast dich dann ja noch entschieden, auch eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen. Wie hat sich das entwickelt? Also du hast ja gesagt, am Anfang war es sehr, sehr intensiv. Wie kam dann sozusagen der Raum zustande, dass es dann doch noch dazu gekommen ist?
Ja, irgendwie kommt es immer so, wie es kommen muss, ne? Das ist nach einer Zeit kam dann doch auch der Wunsch auf, Familie zu gründen. Und natürlich so ein Amt, man weiß ja auch nicht, wie lange man so ein Amt innehaben darf. Das hätte ja auch 2025 schon vorbei sein können. Und als junge Frau, wenn man dann irgendwo auf die 40 zugeht, muss man sich dann natürlich überlegen, wie stellt man sich denn das weitere Leben so vor? Und dann kam der Wunsch und dann habe ich gesagt, gut, dann vertraue ich auch da wieder drauf. Das wird schon auch funktionieren. Ich hatte die familiäre Unterstützung. Mein Mann ist selbstständig, dadurch auch entsprechend flexibel. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen den Weg und lassen uns auch auf das Abenteuer ein und schauen dann einfach, wie es am Ende funktionieren kann. Natürlich habe ich auch da wieder, wie damals, als wir uns kennengelernt haben, ich weiß gar nicht, wer wen angeschrieben hat, aber ich glaube, ich dich, weil ich nach anderen Frauen, also nach jungen Frauen gesucht habe, die auch diesen Weg gehen, weil es eben so selten ist und weil ich auch den Menschen zeigen wollte, es gibt das auch in anderen Städten. Und genau so habe ich dann wieder gemacht. Ich habe dann auch gesucht, gibt es schon junge Frauen, die im Amt Mutter geworden sind oder die schon Mutter waren, bevor sie ins Amt gekommen sind. Bin dann auch wieder auf 1, 2, 3 Frauen gestoßen, wenige, aber es gibt sie. Und habe auch da nochmal den Austausch gesucht, wie geht man damit um und wie geht man so eine Situation an. Und ja, von daher ist es dann auch 2023 so gewesen, dass dann unser Sohn geboren ist.
Wie hast du das rein praktisch gemacht? Also bist du dann in Elternzeit gegangen oder wie habt ihr das dann gestaltet am Anfang?
Ich war, ich glaube, 8 oder 10 Wochen war ich zu Hause, also wenige Zeit vor dem Mutterschutz, ich glaube 2, 3 Wochen und dann die 8 Wochen nach dem Mutterschutz. Ich habe jetzt gelernt, dass man tatsächlich auch, das Ministerium lehnt das wohl ab in NRW, auch den nachgeburtlichen Mutterschutz zu verkürzen. Also das wird nicht gewährt. Das heißt, das ist dann eben relevant, wenn auch eine Ratssitzung oder Haupt- und Finanzausschusssitzung ansteht und man möchte die selber leiten. In dem Falle war es jetzt zeitlich, habe ich dann für mich gesagt, das ist auch das erste Kind und die Situation ist so neu. Man muss da auch ein paar Wochen, muss man haben, um da reinzukommen. Deshalb habe ich das gar nicht erst beantragt, sondern habe gesagt, die 8 Wochen, die nehme ich mir. Und danach bin ich dann wieder eingestiegen. Etwas anders. Ich habe umgestellt viele Dinge, die ich auch von zu Hause leiste. Ich bin zuletzt nochmal gefragt worden, kann eine Bürgermeisterin auch im Homeoffice arbeiten? Ja, kann sie. Also ich kann viele Themen auch per Videokonferenz, per Telefonaten mit meinen Kollegen klären, wo ich früher vielleicht einen Vor-Ort-Termin gemacht habe. Klappt wunderbar. Termine sind dann häufig ja auch effizienter. Und natürlich stimmt man sowieso ja auch vieles per E-Mail ab. Die Kollegen sind ja teilweise auch im Homeoffice. Von daher passt das auch sehr gut zu diesem Wandel, den wir sowieso in der Arbeitswelt auch erleben. Und bin natürlich auch noch zu vielen Zeiten präsent im Rathaus, habe Abendtermine, habe Wochenendtermine. Das klappt aber gut, weil das dann auch Randzeiten sind, zu denen auch dann der Partner zu Hause ist, dann natürlich auch früh mit in die Betreuung mit einsteigen muss. Also das klassische Modell konnten wir natürlich nicht leben, wollten wir auch nicht, sondern wir haben gleich gesagt, das muss auch gleichberechtigt erfolgen.
Und was würdest du sagen, also was ist sozusagen die größere Herausforderung? Weil das eine ist ja natürlich so struktureller Art, also inwiefern ist dann die Kinderbetreuung abgedeckt, inwiefern ist man vielleicht selber auch als Frau in der Lage, so früh dann wieder einzusteigen, inwiefern möchte man das? Das sind ja alles Sachen, die eine Rolle spielen. Und gleichzeitig, jetzt bin ich nicht selber Mama, aber wie du es auch gerade so erzählst, ist natürlich auch, glaube ich, so ein Punkt, sich zu erlauben, Dinge anders zu machen. Also wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn und die dann auch zu nutzen. Also so nehme ich dich jetzt wahr. Also ich nehme dich jetzt nicht so wahr, dass du sagst, da gab es irgendwie Herausforderungen und da gab es einen Rahmen, das hat alles irgendwie nicht gepasst und deswegen war das so schwierig, sondern ich nehme dich jetzt so wahr, als wenn du das als eher als aktive Gestaltung angenommen hast.
Ja, genau. Also Kinderbetreuung wusste ich, das wird funktionieren, weil meine Mutter sehr flexibel ist und mir da auch den Rücken frei hält, wenn auch ganz spontan Termine kommen. Zuletzt hat der WDR angerufen, wir sind in einer Stunde da und möchten gerne ein Interview machen. Ja, dann muss ich halt schauen. Das war jetzt an einem späten Nachmittag, wo ich dann eigentlich selber betreut hätte. Und da muss man das eben schnell organisieren. Das funktioniert aber, weil die Struktur so ist. Also da brauchte ich mir eigentlich nie Gedanken zu machen. Was einen natürlich immer wieder umtreibt, gerade wenn das Kind klein ist, und dann sagen einem auch Kollegen, das sind die wertvollsten Jahre und man verbringt eben auch viel Zeit nicht mit dem Kind. Dafür habe ich immer gesagt, die Zeit, die man hat, die ist so wertvoll und qualitativ hochwertig. Da ist es nicht immer nur die Quantität. Aber wenn man ganz ehrlich in sich hineinhört, gibt es auch die Momente, wo einem das natürlich schwerfällt, jetzt schon wieder zu fahren. Das gehört ein Stück weit dazu. Ich glaube, insgesamt sind wir alle sehr, sehr ausgeglichen und sehr glücklich. Und das zeigt einfach, dass es auch ja, irgendwie zu unserem Leben passt, so wie wir es handhaben. Also es überwiegen nicht die Zeiten, wo ich denke, oh, ich fahre mit einem schlechten Gefühl. Es überwiegen deutlich die Zeiten, und es gibt auch mal die anderen Tage, aber es überwiegen deutlich die Tage, an denen ich denke, ich gehe einem tollen Beruf nach. Und zugleich habe ich es geschafft, eben auch ein tolles Kind zu haben und großzuziehen. Und hab nicht das Gefühl, dass ich da ständig etwas vermisse.
Und hast du trotzdem das Gefühl, dass sich strukturell was verändern müsste, also um es auch anderen Frauen leichter zu machen, solche Ämter in einer ähnlichen Situation wie du jetzt zu übernehmen?
Ich finde eigentlich, weiß, das ist so ein bisschen gewagt und die Forderung ist ja immer eine andere, aber die Strukturen sind doch schon gut. Also mein Sohn geht jetzt nicht die volle Zeit in die Kita, die es möglich wäre. Aber mindestens bis 3:30, glaube ich, hat die Kita jeden Tag geöffnet. Das ist ja fast, wenn man früh beginnt, die Zeit, in der man einen Vollzeitjob leisten kann. Ne, dann weiß ich natürlich, dann bleibt viel Care-Arbeit hängen, aber die müssten dann natürlich eben auch beide Partner übernehmen. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn jemand alleinerziehend ist. Genauso geht das auch in der Schule mit der OGS. Jetzt gibt es sogar einen Rechtsanspruch und damit beschäftigen wir uns ja auch. Wie wollen wir Schulgebäude erweitern und eben auch für die Kinder attraktiver machen, dass man eben da auch den ganzen Tag wertvoll, qualitativ hochwertig verbringt. Aber ich glaube, eigentlich sind es nicht die Strukturen, sondern oft ist es auch der Wunsch der Frau, nicht direkt wieder in Vollzeit einzusteigen und den ganzen Tag weg zu sein, weil unsere Kultur auch so ist. Es gibt ja Länder, in denen das total normal ist, dass man mit 3 Monaten in die Kita geht. Hier war ich zum Glück nicht die Einzige, aber es gab 2 Kinder, die jetzt mit 1 Jahr und 2 Monaten schon in die Kita gegangen sind. Es ist schon eher noch seltener. In der Stadt wird es deutlich mehr, aber auf dem Land natürlich auch noch mal weniger, dass die Kinder so früh in die Kita gehen. Aber die Möglichkeit ist da, da kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Und ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass vermutlich dann eher die Herausforderung ist, sich zum einen wirklich für einen Weg dann zu entscheiden. Also das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Ich habe jetzt, wie gesagt, aktuell ja noch keine Kinder. Man weiß es nie, aber zumindest aktuell auch nicht in Planung. Aber auch immer dieses diffuse Gefühl, als wenn ich entweder das oder das geht. So alles andere ist anstrengend, irgendwie das dann auch übereinander zu kriegen. Und so, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch herausfordernd, dann wirklich auch die Umsetzung, aber auch dieses dahinter zu stehen, also mit allen Konsequenzen, was es hat, ne? Also, dass dann Menschen auf dich zukommen und sagen, naja, also das finde ich aber schon ein bisschen, dass du jetzt gleich wieder arbeitest oder ach, du verpasst aber so viel. Und auf der anderen Seite, naja, in so einem Amt kann man denn da wirklich Kinder haben? Also ich glaube, also könnte mir vorstellen, dass das diese Herausforderung ist, dann auch in dem Moment wieder für sich stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich sehe das alles und natürlich habe ich auch Momente, in denen das herausfordernd ist und das ist mein Weg.
Ja, im Großen und Ganzen muss man dann schon irgendwo auch sagen, wenn ich jetzt ständig nur darüber nachdenke, hätte, wäre, was könnte sein, ich beispielsweise dann in einer Sitzung der Eregio meinen Nachmittag verbringe und das ist unser lokaler Stromversorger jetzt beispielsweise und da sind in der Regel nur Männer. Und dann denke ich, das ist ein schöner Nachmittag, die anderen Mütter sind jetzt am Spielplatz mit den Kindern. Ja, dann kann ich jetzt wehmütig sein. Ich kann aber auch sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt hier diese Chance habe, hier auch die Gemeinde zu repräsentieren und eben auch das Votum für die Gemeinde abzugeben und die Entwicklungen für eine Gemeinde mitzuverfolgen. Und dafür verbringe ich vielleicht den morgigen Nachmittag auf dem Spielplatz. Wenn ich ständig nur denke, was könnte anders sein, was wäre besser, dann bin ich aber auch nicht im Reinen mit der Lebenssituation, wie sie gerade ist. Und das bin ich sehr tief. Deshalb glaube ich, kann ich da auch gut mit leben, dass es dann auch eben solche Tage gibt und dann auch andere Tage, wo wir dann gemeinsame Zeit verbringen.
Ich finde, das merkt man dir auch an. Und ich habe auch so den Eindruck, dass du, also wir haben ja auch eine Zeit lang keinen Kontakt großartig gehabt, aber dass da so auch in dir so eine Klarheit gewachsen ist. Also dass du da einfach so wie so ein Baum, der seine Wurzeln so geschlagen hat und so da steht und irgendwie du machst dein Ding im positiven Sinne. Also das strahlst du, finde ich, auch sehr aus.
Ja, und manches gehört auch eben einfach dazu. Ich weiß mal, ja, jemand hat zu mir gesagt, na, warte mal ab, kam so aus dem politischen Raum, wenn das Kind das erste Mal krank ist und es ist Ratssitzung. Ja, dann sage ich, wenn das Kind nicht gerade im Krankenhaus liegt und braucht wirklich ganz dringend auch beide Elternteile oder ganz besonders die Mutter, dann geht das auch vor. Das ist aber in anderen Lebenssituationen auch ähnlich. Dann ist das so, auch wenn ich Bürgermeisterin bin, aber in allen anderen Situationen, wenn er jetzt erkältet ist oder keine Ahnung was, dann ist das auch okay, wenn der Vater zu Hause ist. Und das ist so eine Grundhaltung, die muss man dann natürlich auch in der Position durchziehen und das eben nicht dann ständig in Frage stellen. Und das, glaube ich, treibt vielleicht andere Mütter dann nochmal mehr um, wo vielleicht auch nicht gleich klar ist, dass es auch irgendwo eine gleichberechtigte Lebensführung sein muss.
Ja, ja. Und wenn du was dazu sagen magst, hat dein Mann da irgendwie Erfahrungen gemacht, wo die auch herausfordernd für ihn waren? Also im Sinne von, was auch das Männerbild angeht oder wie er mit der Situation umgeht?
Nee, gar nicht. Also hat er noch nie von berichtet. Hat von Beginn an dann eben auch, ist in die Rolle reingewachsen, ne? Sehr schnell. Also ich weiß, in der Generation über uns, aber das ist ja jetzt heutzutage auch, glaube ich, schon ein Stück weit Normalität. In der Generation über uns waren wir ja froh, wenn die Väter denn mal das Kind wickeln konnten oder so. Das wäre jetzt bei uns niemals ein Thema gewesen, ob oder ob nicht. Das war natürlich klar, ne?
Das heißt, wenn du es nochmal so zusammenfassen würdest, gibt es also was braucht es, damit das gut funktionieren kann?
Ja, es braucht schon die familiären Strukturen, auch für Ausfallzeiten und so weiter. Aber ansonsten glaube ich, unsere gesellschaftlichen Strukturen sind da. Vielleicht braucht es da noch mal mehr Akzeptanz und auch mehr Mut, auch mal diesen Weg zu gehen und auszutesten. Und ich glaube schon, dieses innere Gefühl, dass man da angekommen ist, wo man hin möchte, dann schafft man ja so vieles mehr, als wenn man ständig nur in der Situation ist, zu zweifeln und zu hadern.
Was liebst du besonders an deinem Job?
Die Vielfalt der Themen. Also man weiß manchmal abends nicht mehr, was man morgens gemacht hat. Muss ich noch mal in den Kalender schauen und überlegen, welches Thema war das nochmal? Das ist so unterschiedlich, von Feuerwehr über Schule, über Ordnungsthemen, über Personalführung, über die Abstimmung im politischen Raum, über Vorbereitung von Sitzungen, über Baulandentwicklung. Es ist einfach so spannend und so vielfältig und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da so vieles mit begleiten, mit vorantreiben kann. Man hat die Chance, wenn man selber eine Idee hat, sie auch wirklich umzusetzen. Das ist ja oft gerade in Konzernen, in Behörden, dass das dann irgendwo schlummert und nicht weiterverfolgt wird. Und das ist natürlich was, wenn man jetzt an der Spitze steht und man sagt, man hat die Idee, man möchte die gerne umsetzen, dass man dann natürlich unter Beachtung aller Rahmenbedingungen und politischer Beschlüsse und so weiter, die gefasst werden müssen. Aber man kann etwas wirklich vorantreiben und positiv beeinflussen. Das finde ich ist gerade auch in den Zeiten, in denen es ja wenig Vertrauen in den Staat gibt, auch einfach eine tolle Chance, die man aber auch nutzen muss.
Was heißt das für dich, die man auch nutzen muss? Was braucht es auch dafür, um sozusagen dann auch Ideen voranzubringen, Ideen wirklich umzusetzen? Wie würdest du da auch vielleicht so, mein Thema ist ja auch Führung, Leadership, also was würdest du da auch, wie würdest du deinen Führungsstil in all dem, was du da ja auch, ich sag jetzt mal, zu managen hast, beschreiben? Was hilft dir dabei? Oder vielleicht auch deine persönlichen Stärken? Was ist da das, was dich weiterbringt?
Also ich glaube schon, in erster Linie die Stärken der Menschen zu sehen. Also wer ist in welcher Position am besten aufgehoben? Ich sage immer wieder, dass es nichts bringt, jemandem eine Aufgabe zu übertragen und die er nicht machen möchte. Auch wenn das natürlich im Quervergleich dann kritisiert wird, warum darf der die Aufgabe zurückgeben? Darum geht es überhaupt nicht, sondern ich versuche vorher schon zu schauen, welche Stärken bringt der Mensch mit? Jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Und wenn man versucht, wirklich die Zuordnung danach zu machen, dann glaube ich, kommen viele Menschen da auch im Positiven an ihre Grenzen, dass sie also alles aus sich rausholen und richtig Motivation und Freude bei der Arbeit haben. Das gelingt nicht immer, aber das ist so ein Stück weit mein Credo in der Personalführung, dass ich versuche, die Stärken zu stärken. Und ja, ich glaube, das beschreibt auch eben gut den Führungsstil, den ich anwende.
Und wie flexibel ist da so eine Verwaltung? Also das ist ja auch das, was man immer wieder hört. Das ist alles so verstaubt. Es gibt irgendwie so viele Konstrukte, Rahmenbedingungen, in die man sich da irgendwie einfügen muss und man hat gar nicht die Möglichkeit, da wirklich zu gestalten. Wie siehst du das?
Also ehrlicherweise kenne ich ja nicht den Blick in die Privatwirtschaft. Ich habe ja immer nur auch in einer anderen Behörde, aber immer in einer Behörde, in einer Kommunalverwaltung gearbeitet. Von daher sind für mich die Rahmenbedingungen, wie sie sind. Die muss man akzeptieren, dass man politische Beschlüsse braucht, dass man Steuergelder aufwendet. Das macht es natürlich an vielen Stellen schwieriger, auch immer wieder abzuwägen, ist das jetzt der richtige Weg oder wäre eine andere Umsetzung, kostengünstiger, wie auch immer, der bessere Weg. Aber das ist, wie es ist. Und ich finde, man kann dann trotzdem auch mit Fördergeldern und so weiter sehr viel umsetzen, was eben auch ja, so positive Akzente setzt. Also nicht nur verwalten. Und unsere Verwaltung ist wirklich nicht verstaubt. Jetzt wäre es auch völlig falsch, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Aber das sage ich aus tiefster Überzeugung und das ist sie nicht erst, seitdem ich jetzt die Position der Bürgermeisterin innehabe, sondern das habe ich schon vorher sehr betont, weil das ist auch so, wenn wir Gespräche mit jungen Menschen führen, dass sie uns sagen, dass unser Ruf gut ist, dass wir viel für junge Menschen tun, dass wir viel für die Ausstattung der Mitarbeiter tun, dafür, dass sie sich wohlfühlen. Das mag immer aus Sicht des Einzelnen dann doch nicht genug sein, aber wenn man mal ehrlich reflektiert und sich vergleicht, glaube ich, tun wir für eine kleine Verwaltung auch schon sehr viel. Muss aber auf der anderen Seite sagen, wir haben auch sehr viele engagierte Menschen, die die Verwaltung einfach sehr positiv vorantreiben und die auch zeigen, dass man auch sehr kurzfristig gute Dinge bewirken kann, dass nicht alles immer lange dauern muss. Auch die Fälle gibt's, auch da rutschen Dinge in der Priorität immer wieder nach hinten und das mag dann aus Sicht des Einzelnen in der Bevölkerung, warum ist mein Anliegen denn jetzt wieder nach hinten gerutscht, auch dann negativ bewertet werden, aber im Großen und Ganzen, die Menschen sehen halt oft nicht, wie viel da auf dem Schreibtisch liegt, arbeiten wir das sehr, sehr gut ab und glaube auch, dass wir da dem Grunde nach viel Vertrauen aus der Bevölkerung haben.
Also ein Stück weit kann ich das bestätigen, weil ich habe ja auch schon mit Teilen deines Teams auch zusammengearbeitet und ja, habe da auch sehr viel Engagement wahrgenommen und sehr viel, ich sage jetzt mal Feuer, was man manchmal, ich sage es jetzt mal extra überspitzt, Verwaltungsangestellten gar nicht so zutraut. Und das finde ich immer so spannend, weil ich war ja 13 Jahre lang in einem Familienunternehmen unterwegs und ich sehe so viele Parallelen auch zu Strukturen und ich sage auch immer, auch in so einem Unternehmen wird halt Politik gemacht und man verlangsamt sich selber im Prozess, weil man eben immer wieder Schleifen drehen muss, immer wieder Leute abholen muss und das ist, glaube ich, auch was gerade mit Blick auf eine Verwaltung auch ein bisschen vergessen wird oder in den Hintergrund gerückt wird. Zum einen seid ihr ja auch stark davon abhängig, was in der Politik entschieden wird. Und das kann ich mir vorstellen, ist ja auch herausfordernd, das so zu halten, weil das bedeutet ja schon auch oft, was heißt oft, kann auch sein, dass es nicht oft ist, aber dass es durchaus vorkommt, dass das eben auch Entscheidungen sind, wo ihr jetzt vielleicht als Team oder als Verwaltung eher sagen würdet, wir würden das jetzt vielleicht anders machen und dennoch habt ihr den Auftrag und müsst das Ganze umsetzen und dann natürlich auch dementsprechend das Engagement zu halten und auch die Menschen mitzunehmen, dort daran eben auch zu arbeiten, das stelle ich mir schon auch herausfordernd vor und kann ja auch ein Energiefresser sein, oder?
Absolut, ja. Und es gibt so Tage, da kommt man in diese Jammerschleife, so nenne ich die dann so schön, ne? Dann kritisiert man nur noch übergeordnete Behörden, Bund und Land. Warum sind die Regeln, wie sie sind? Und wir könnten doch alles viel besser, viel schneller anders machen. Was ich aber auch immer wieder bei der Führung anwende, und das finde ich hilft einem da auch, ist dann auch der Perspektivwechsel. Warum ist das, wie es ist? Warum gibt es diese Vorschrift? Warum gehen wir so vor? Warum gibt es Bürokratie? Also eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, wenn ich Bürokratieabbau höre, dann sträuben sich die Nackenhaare. Weil das heißt auch Willkür. Bürokratie hat auch viel Gutes. Natürlich übertreiben wir es an vielen Stellen. Aber wenn man sich immer wieder in diese Jammerschleife begibt, das macht dann auch ehrlicherweise keinen Spaß. Weil man kann es nicht beeinflussen, da muss man für sich selbst sagen, da muss man vielleicht einen anderen Weg gehen, in dem man mitgestalten kann, vielleicht auch mehr aus den Innereien erfahren kann, warum und wieso werden diese Gesetze so gemacht, wie sie sind. Und oder Vorschläge unterbreiten, wie kann man es besser machen. Das wäre dann zumindest mal ein Weg, statt nur zu jammern. Und ansonsten muss man die Situation auch annehmen, wie sie ist und trotzdem das Beste draus machen. Es ist ja nicht so, als könnte man unter den Rahmenbedingungen, wie sie sind, nichts umsetzen. Und da muss man sich dann auch immer mal wieder rausholen. Das ist manchmal schwierig und in diesen Phasen, glaube ich, steckt jeder mal, der auch Verantwortung auf der kommunalen Ebene, auf der untersten Ebene trägt. Aber das muss man immer wieder auch schaffen, sonst ist man, glaube ich, auch falsch am Job. Sonst hat man resigniert und oder falsch in dem Job, dann muss man auch einen anderen Weg gehen.
Ich würde ganz gerne nochmal mit dir den Blick auf die Politik werfen, weil ich ja auch gerade so im letzten Jahr mich immer mehr darauf auch fokussiert habe, auch da in Richtung politische Führung, was braucht es eigentlich auch, um da Veränderung herbeizuführen, die es vielleicht braucht. Wie nimmst du das wahr? Also auch in der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, also auch vielleicht das Thema Frauen, aber auch generell, wie nimmst du diese politische Arbeit wahr?
Ich glaube, wir haben es geschafft, einen neuen Stil zu pflegen. Ich hoffe, dass das auch anhält. Es ist ja immer so, wenn sich dann positive Veränderungsprozesse einstellen, dass das sich auch nach einer Zeit abarbeitet und es dann wieder den Gedanken gibt, jetzt müsste doch nochmal alles anders sein. Deshalb hoffe ich, dass wir das auch so beibehalten. Aber die letzten 6 Jahre, kann ich sagen, haben wir wirklich einen anderen Umgangston gepflegt. Und das hat gut getan. Denn wir sind sehr schnell geworden. Wir haben sehr schnell auch Entscheidungen getroffen, wenig vertagt und haben viel Einigkeit gezeigt, was natürlich, man kann jetzt sagen, Politik muss ja diskutieren, das ist auch gut so, das darf sie auch, aber am Ende auch einen Konsens zu finden und zu sagen, auch an der einen oder anderen Stelle, okay, das ist vielleicht nicht mein Weg, aber den kann man auch mitgehen und im Sinne der Einheit oder dessen, dass man dann auch gemeinsam so einen Weg beschreitet, stimme ich dann auch zu. Diese Kultur haben wir, glaube ich, schon an vielen Stellen geschaffen und die hat gut getan in der Bevölkerung, weil natürlich dann auch letztendlich positiv berichtet wird über unsere Vorhaben. Wenn ich mich ständig nur überwerfe im politischen Raum, dann wird automatisch auch negativ berichtet. Und das, was die Bevölkerung, die ja nicht in der Sache oft mitdiskutiert, liest dann zwar die einzelnen Argumente, die ja dann auch oft aus dem Zusammenhang gerissen sind und stellt dann sowohl das eine als auch die andere Position in Frage und sagt genau das, was wir so oft hören in der Gesellschaft, ach, die da oben machen doch irgendwie sowieso nur Mist. Und deshalb finde ich schon also auch das Zusammenhalten in schwierigen Situationen, in schwierigen Entscheidungen ist verdammt wichtig für den Erfolg einer Gemeinde.
Was hat da aus deiner Sicht die Veränderung herbeigeführt?
Also zum einen war das Klima so vergiftet und so am Boden, dass es sehr notwendig war. Mein Vorgänger hat gesagt in seinem Abschiedsbericht, also im Abschiedsinterview mit der Presse, dass das Schlimmste für ihn Ratssitzungen waren. Und das, glaube ich, muss einen schon, also schlägt irgendwie schon Alarm, dass man sagt, das kann ja so nicht sein. Ne? Das ist ja eigentlich das Herzstück unserer Arbeit, die Ratssitzung, wo wir gemeinsam die wichtigsten Entscheidungen für die Gemeinde treffen. Und deshalb habe ich das auch zu Beginn aufgegriffen und gesagt, zum einen, weil ich, glaube ich, menschlich daran kaputt gehen würde, wenn das Klima wieder so wäre. Ich könnte das nicht aushalten. Und deshalb war mir auch für meine eigene Gesundheit sehr daran gelegen, dass wir einen anderen Umgangston pflegen, aber eben insbesondere, weil ich glaube, dass wir nur so auch inhaltlich weiterkommen. Und das habe ich sehr, sehr deutlich gemacht und das, glaube ich, haben sich auch einige Akteure zu Herzen genommen und ja, wir haben dann eben auch da den guten Weg gefunden. Natürlich haben die auch auf der anderen Seite geäußert, was sie erwarten und was ihnen wichtig ist, dass man ernst genommen wird, dass man gehört wird, dass man Vorschläge einbringen kann, die auch ernsthaft geprüft werden. Und das mache ich auch. Und das ist aber für mich auch selbstverständlich, weil das ist auch der Respekt vor der politischen Arbeit, die ja auch Ehrenamtler eben leisten. Und ich selber habe immer mal wieder auch Sitzungen gehabt, Tagesordnungspunkte, wo dann Argumente vorgebracht werden, die ich auch gut finde, die ich akzeptiere und dann eben auch mein Abstimmungsverhalten schon mal geändert habe. Ich finde, genau so soll es eigentlich sein und nicht nur, weil es von dem oder der Partei kommt, würde ich das gegebenenfalls nicht unterstützen. Also es käme jetzt für mich gar nicht in Frage, aber dafür bin ich auch durch und durch ja, politisch neutral. Man hat schon auch seine Präferenzen, klar, bei einzelnen Themen oder auch insgesamt, aber dem Grunde nach glaube ich, dass es der Rolle der Bürgermeisterin auch gut tut, wenn sie neutral ist. Ob ich irgendwann mal in eine Partei eintrete, weiß ich nicht, wenn man an anderer Stelle vielleicht mitwirken möchte, aber im Amt, glaube ich, tut diese Neutralität sehr gut.
Ich hatte neulich eine, ja, Erfahrung. Ich bin Mitglied hier bei uns im Kulturbeirat des Kreises und es ging darum, einen neuen Vorsitz zu wählen. Und dann wurde ich vorgeschlagen, unter anderem mit der Argumentation, dass in den letzten 5 Jahren eben auch eine Frau das Gremium geleitet hat und dass das so charmante Moderationen durch die Sitzung waren. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, ja, ich glaube, ich weiß, also es war auch ein Mann, der das vorgetragen hat. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich weiß, was er meint. Und ich glaube, das ist auch durchaus etwas, was ich damit reinbringen würde. Und gleichzeitig aber auch eine Art von Diskurs, weil ich bin auch schon sehr diskussionsfreudig. Und ich glaube, da würde mich gleich auch deine Perspektive nochmal interessieren, dass das schon auch eine Art von weiblichem Führungsstil ist, der, glaube ich, schon eine Art von, ich wollte jetzt gerade sagen, Menschlichkeit reinbringt. Ich will nicht sagen, dass Männer keine Menschlichkeit reinbringen, aber ich glaube, man begegnet sich nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene, weil ich schon den Eindruck habe, dass Männer dann oft eher in so einen Kampfmodus auch so ein bisschen reingehen. Also wenn es dann auch darum geht, Meinungen auszutauschen und dann eben auch seine eigene Haltung zu repräsentieren. Und das ist ja auch erstmal funktional, weil darum geht es im Grunde genommen ja auch. Aber dann eben auch wieder es zu schaffen, das Ganze zusammenzuführen. Und da habe ich schon auch ein bisschen den Eindruck, dass Frauen einfach nochmal eine andere Art haben, das zu tun. Und deswegen fand ich diese Argumentation ganz nett, weil ich glaube, was heißt ganz nett, aber ich glaube, dass oftmals auch so der Blick auf Frauen kommt, die bringen jetzt irgendwie so ein bisschen warme Harmonie hier mit rein. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt auch. Aber darum geht es halt nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die schöne familiäre Atmosphäre schaffen. Ich glaube, das ist ein Aspekt davon, um uns selber auch wohl zu fühlen. Und das hast du ja eben auch gesagt, dass du eigentlich auch keine Lust, ich sage, ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen für mich, aber auch keine Lust drauf gehabt hättest, jedes Mal dann wieder da in den Kampfmodus zu gehen und diese Streitigkeiten halten zu müssen und auch aushalten zu müssen. Aber es geht eben auch nicht nur darum, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, sondern eben auch einen menschlichen Diskurs zu schaffen, um am Ende des Tages eben zu einer guten Lösung zu kommen.
Ja, natürlich geht es darum zu diskutieren, aber es muss eine gute Diskussionskultur geben. Ansonsten passiert nämlich ganz schnell, der eine hat mich damit verletzt, also verletze ich mit einer anderen Aussage oder mit einem anderen Abstimmungsverhalten oder was auch immer, was dann ganz schnell sich der Sache entfernt. Und von daher glaube ich schon, dass Frauen dazu eher neigen, wobei manchmal habe ich auch ein bisschen Probleme damit, ist das wirklich jetzt bei Frauen oder ist das auch ein gewisser Typ Mensch? Aber dass man schon versucht, Kompromisse zu finden. Und ich hoffe natürlich, dass man das auch beibehält, dass es nicht eher so ist, dass man vielleicht, wenn man neu in ein Amt kommt, dazu neigt, und dass sich das mit der Zeit so abarbeitet. Also da in der Phase stehe ich jetzt so, dass ich mich immer wieder reflektiere und frage, bist du noch auf diesem Weg, auf dem du begonnen hast? Ich hoffe ja und würde das für mich bejahen, aber ja, will das auch immer mal wieder testen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht auch wieder das Wesen der Frau, dass man sich immer wieder hinterfragt und nicht so abstumpft und sich sagt, na gut, jetzt bin ich erfolgreich und jetzt ziehe ich mein Ding durch, denn das ist genau das, was es nicht braucht, ne? Sondern sich da auch weiterhin zu hinterfragen und diese Kompromissfähigkeit selber zu haben und auch dann eben immer wieder in solchen Runden herzustellen unter allen Beteiligten, das finde ich ist das Wichtige, um auch eben die Gemeinde weiterzubringen, sonst kommt man nicht zu Beschlüssen. Ja, deshalb hat das nichts mit Wohlfühlatmosphäre oder irgendwie Harmonie zu tun. Auch die tut gut in diesem Raum, kann ich auch
Ja.
gar nicht anders sagen, aber das ist nicht unser Ziel, da hast du völlig recht, sondern geht darum, dass wir weiterkommen.
Ja, und ich glaube auch wenn wir da, so wie ich es eben beschrieben habe, zwischen, ich sage jetzt mal, männlichen und weiblichen Attributen unterscheiden, sind das natürlich auch Dinge, die sich durch so ja entwickelt haben, ne? Also auch historisch entwickelt haben. Das heißt, dieses Männer- und Frauenbild ist natürlich auch was, was ein Stück weit wahrscheinlich auch künstlich hergestellt ist, weil wir eben, was sich so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Aber mein Credo ist eben dann auch immer so ein bisschen, wenn das ja jetzt schon so ist, dass es diese Attribute gibt und das Gefühl habe ich schon, dass es da Unterschiede gibt, egal ob die jetzt, ich sag mal, anerzogen sind oder nicht anerzogen sind, dass wir aber auch da wieder eher die Stärke rausziehen und eben nicht sagen, oh, jetzt werden wir hier reduziert auf männlich und weiblich, sondern eben sagen, okay, wenn es so ist, wie können wir aber das denn dann auch für das, was wir vorhaben, auch nutzen und einbringen im Endeffekt? Ja, das glaube ich, das ist, glaube ich, dann wieder der Punkt, eben nicht in den Kampfmodus zu gehen und zu sagen, so, da muss ich jetzt auf jeden Fall gegenhalten, dass das nichts mit weiblich und männlich zu tun hat, sondern eher zu sagen, ja, das kann sein und dann bringe ich das doch hier mal positiv ein.
Ja,
Ja.
absolut.
Und auch da noch mal ein bisschen auf die Frauen geschaut, weil wir das ganz am Anfang ja auch hatten. Was würdest du sagen, ist das, was Frauen aktuell, oder wie ist das die Situation bei euch? Vielleicht ist es bei euch ja auch anders, aber oftmals wird ja auch beklagt, dass Frauen sich relativ wenig aktiv, zumindest politisch, in Ämtern, in Gremien einbringen. Was würdest du sagen, wie ist das bei euch und siehst du da noch Herausforderungen oder was wären eben auch Dinge, die, ja, die sich vielleicht verändern müssten?
Also wir haben natürlich deutlich weniger Frauen als Männer im Gremium. Wir hatten aber auch Zeiten, da hatten wir 3 von 5 Fraktionsvorsitzende. Heißt also, die Spitze war weiblich besetzt, plus einer Bürgermeisterin, einer stellvertretenden Bürgermeisterin. Und in meinem Hause sind, muss ich gerade rechnen, 4, 5 Fachbereichsleitungen, also eine Doppelspitze, weil da bald ein Wechsel ansteht. Und da sind 1, 2, 3 Frauen in der Fachbereichsleitung plus eben auch die stellvertretenden Positionen häufig weiblich besetzt. Also ich kann sagen, wir haben da, was die Führungspositionen angeht, eine sehr hohe Frauenquote. Wir haben aber ansonsten in der Verwaltung auch sehr viele Frauen, aber jetzt geht es ja oft eben auch um die Führungspositionen. Und im politischen Raum könnten es durchaus mehr sein. Das wäre auch schön, wenn wir da noch mehr Perspektiven auch von jüngeren Frauen hätten. Da merke ich oft, dass die Frauen mir sagen, ich bin ja politisch nicht so interessiert. Da sage ich, das ist völliger Quatsch. Du bist natürlich politisch interessiert. Vielleicht nicht an dem Konflikt, der gerade auf der Welt herrscht, sondern mehr an den lokalen Themen oder umgekehrt. Aber jeder Mensch ist politisch interessiert. Das ist nur irgendwo falsch besetzt, was politisch interessiert sein heißt. Dafür musst du jetzt nicht, weiß ich nicht, die Minister der letzten 20 Jahre in der Landesregierung mit Namen kennen. Das ist vielleicht das, was manchmal unter politisch interessiert verstanden wird. Aber ich sage, wenn du dich mit mir darüber austauschst, was können wir hier für Kinder besser entwickeln in der Gemeinde oder wie sind die Strukturen, warum ist die Finanzierung so, wie sie ist, warum braucht es einen OGS-Beitrag oder auch nicht. Und all das, was wir so alltäglich sprechen, das ist Politik. Ne? Da kannst du dich auch dann im politischen Raum für einsetzen. Ne? Genauso wird dich dann auch interessieren, wenn du einmal dabei bist, wie wird die Straße saniert? Braucht es da mehr Grün oder nicht? Und wie ist der Untergrund? Also das sind dann auch Dinge, denen man sich dann auch nähert.
Ja, und im Grunde genommen geht es doch eigentlich um das, was du ja auch für dein Team beschrieben hast, dass wir Menschen haben, die ihre Stärken oder Interessen eben auch einsetzen. Also, dass da auch wieder die richtigen Menschen sozusagen auf ja, die richtigen Interessen sozusagen stoßen. Und
Und die Vielfalt der Gesellschaft auch abgebildet wird, ne?
ja. Und was glaubst du, also das eine wäre ja auch wieder so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, glaube ich, was da auch, also und das erlebe ich auch mit Menschen hier auch vor Ort, wenn ich dann mal sage, Mensch, hier, stell dich doch mal auf für irgendwie eine Wahl oder bring dich mal ein oder sachkundiger Bürger oder wie auch immer, dass dann aufkommt so, ja, aber was soll ich da jetzt gerade? Also warum ich? Nicht im Sinne von, es interessiert mich nicht, sondern oft auch so, ich kann ja gar nicht mitreden, ich weiß ja gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Und da finde ich auch, könnte man auch aus der politischen Richtung, ja, Aufklärungsarbeit hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber im Sinne von, dass man auch mal transparent macht, wie so politische Prozesse eigentlich laufen, weil ich habe auch gerade damals im Wahlkampf, ich habe so viel dazugelernt, weil so, man bekommt ja, ich sage jetzt mal, als jemand, der da nicht drin steckt, auch sehr, sehr wenig mit und natürlich eilt der Politik auch ein gewisser Ruf voraus. Ich glaube, das ist auch was, was auch vielleicht noch mehr durch uns, die da aktiv unterwegs sind, auch noch mal transparent gemacht werden könnte, oder?
Wobei ich zum Beispiel an vielen Stellen ja Berichte über das, was wir alltäglich machen, über die Arbeit, die den Gemeinderat beschäftigt, welche Themen wir auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, dass das auch die Ratsmitglieder tun und auch ja viel dafür tun, dass sie junge Menschen und überhaupt Zulauf in ihren Parteien bekommen. Letzten Endes gibt es aber immer eine Bring- und eine Hohlschuld. Also so wie du den Weg dann gegangen bist und gesagt hast, okay, ich wage das jetzt und ich bekomme da eben auch tolle Einblicke in diese politische Arbeit und bleib dann auch dabei in gewissen Funktionen. So könnten das ja auch andere ausprobieren. Das ist immer leicht zu kritisieren, aber dann mal wirklich dabei zu sein und auch die Argumente abzuwägen und dann eben mit Entscheidung zu treffen, ist dann natürlich auch manchmal eine andere Nummer. Und ich weiß nicht, woran es in der Gesellschaft liegt, ob es Desinteresse ist oder ich kann sowieso nichts bewirken, wobei ich immer sage, das kann man gerade im Kleinen, also bei uns vor Ort, im kommunalen Bereich sehr, sehr gut. Da braucht man auch jetzt nicht 20 Jahre Parteierfahrung, um dann mal irgendein Amt bekleiden zu dürfen. Von daher meine ich schon, dass die Gesellschaft auch verstehen muss, dass das auch eine gewisse Hohlschuld ist, dass man sich auch mal engagiert und einbringt und hinterfragt und einfach mal dabei ist. Und dann wird man nach ein paar Sitzungen auch merken, ob das einem gefällt oder kann ja dann auch Ideen einbringen, wie kann so eine politische Arbeit vielleicht anders gestaltet werden.
Ja, absolut. Also es geht ein Stück weit auch um Eigenverantwortung.
Genau. Gerade
Ja.
in den Zeiten, in denen ja viel kritisiert wird, da bräuchte es das umso mehr, ne?
Ja.
Man kann immer wieder sagen, ja, man müsste und könnte noch mehr. Und das ist auch das, was ich manchmal sage, was so im Ehrenamt. Wir haben so viele Menschen, die einfach was tun, die einfach mehr tun als andere, die sich einbringen und über den Tellerrand schauen. Gibt aber auch genauso dann genug Leute, die sagen, man müsste mal, man könnte mal. Ne? Warum hat man denn nicht? Ja, sage ich dann los, dann mach mit. Ne? Ich kann
Ja.
nicht einfach nur eine Idee irgendwo abladen und sagen, andere müssen es machen. Ne?
Ja, unterschreibe ich. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich glaube, es ist ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite auch, glaube ich, da viel kaputt geredet wird im Sinne, die junge Generation engagiert sich nicht mehr und bringt sich nicht mehr mit ein. Das kann ich so in der Art und Weise auch nicht bestätigen. Also ich finde, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist in jeder Generation so, dass es immer Menschen gibt, du hast es gerade beschrieben, die sich mehr engagieren und es gibt Menschen, die sich eben weniger engagieren. Und ich glaube, wir müssen auch, das hatte ich in einer anderen Folge auch schon mal thematisiert, wir müssen eben auch aufpassen, dass da läuft ja auch vieles ehrenamtlich, dass das eben auch nicht zu einer Art von Zwang oder Pflicht wird. Und ich glaube gleichzeitig, wenn wir was verändern wollen, auch systemisch verändern wollen, dann klappt es nur, wenn wir alle irgendwie was tun, in welcher Form auch immer. Da gibt es ja auch tausende von Möglichkeiten, das zu tun. Also man muss ja nicht gleich Stadtratsmitglied werden, sondern da gibt es auch genug andere Möglichkeiten. Und ich glaube, ja, dass es da einfach auch wichtig ist, wie du es auch eben gesagt hast, immer wieder auch zu zeigen, dass wir Einfluss haben. Im Kleinen und im Großen am Ende des Tages.
Ich habe im Studium von diesem Begriff der Bürgerkommune gehört und das kennengelernt. Und das treibt mich sehr oft auch so im Arbeitsalltag um. Ich sage, jetzt geht es als Beispiel darum, wir gestalten eine Straße neu und ich sage, es wäre schön, wir würden da auch ein bisschen Grün unterbringen. Da kommt gleich, da haben wir Pflegekosten, dies und jenes. Da sage ich, warum ist es denn nicht wie bei mir zu Hause? Wir haben hier so einen Grünstreifen vor der Tür. Ärgert mich auch manchmal, wenn wir den mähen müssen oder den freischneiden. Aber stelle ich jetzt auch nicht ständig in Frage, mache ich einfach Punkt. Ne? Und sich da wieder auch an kleinen Punkten einzubringen, statt nach der Gemeinde zu schreien oder nach anderen Institutionen und zu sagen, die müssen das für uns machen, weil natürlich muss das letztendlich alles finanziert werden. Und man kann das auch so sehen, wenn die gesamte Gesellschaft das so sieht, dann wird das auch der Weg sein, dass man das alles finanzieren muss und beauftragen muss. Aber das wird natürlich auch uns als Staat eine ganze Menge kosten. Und ob der Bürger bereit ist, das dann auch finanziell zu tragen, das ist dann der zweite Schritt. Dann wäre einfach oft der Gedanke, wie kann ich mich vielleicht selbst da einbringen? Und das ist schon etwas, was man gerade bei den älteren Menschen sehr, sehr intensiv merkt. Für die war das klar, dass sie da sich eingebracht haben. Die hätten nicht gefragt, wer kommt und mäht den grünen Streifen vor meiner Tür. Die sind rausgegangen, haben den gemäht. Die brauchten auch kein Danke dafür. Das war einfach selbstverständlich. Ne? Dieser Spruch, ne, frage nicht, was der Staat für dich tut, sondern was du für den Staat tun kannst. Das bräuchte es an vielen Stellen noch mal mehr. Und das merke ich ja selber erst, seitdem ich in dieser Position bin und das auch alles so im Detail kennenlerne, dass wenn ich das nicht hätte, diesen Blick, dann würde ich auch eher da stehen und meckern und sagen, boah, wann kommt denn die Gemeinde und kümmert sich hier um das und um jenes. Ne? Aber da versuche ich schon auch oft dann jetzt auch in der Gemeinde, in der ich selber lebe, das ist ja nicht die Gemeinde, in der ich Bürgermeisterin bin, von daher ist das für mich dann auch leichter, das an der Stelle dann auch deutlich zu machen und dann ein bisschen auch die Menschen nochmal wach zu rütteln, ist vielleicht der falsche Begriff, aber einfach zu sensibilisieren. So, bringt euch doch da ein bisschen ein, dann ist es für alle am Ende leichter und man hat alle gewinnen auch wieder eine positivere Haltung dazu, sind vielleicht dann am Ende auch glücklich, dass sie was eingebracht haben.
Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann eben auch wichtig, weil eben oft es dieselben Menschen sind, die sich dann wieder einbringen, dass es eben auch nicht dazu führt, dass man so das Gefühl hat, so, oh, jetzt muss ich wieder und jetzt muss ich wieder und wenn ich hier nicht was mache, dann macht ja keiner was. Und ich glaube, das kann ja auch so ein bisschen eine Art von Kultur sein, wie sozusagen damit umgegangen wird, aber da, glaube ich, eine gute Balance zu finden zwischen, also und auch immer dieses Verständnis, auch was du vorhin gesagt hast mit der Politik, dass ja im Grunde genommen alle Dinge, die uns im Alltäglichen, haben ja was mit Politik zu tun, also denen ich begegne, ja. Also das fängt mit der Kita an, das fängt mit Infrastruktur an und so weiter und so fort, dass wir uns halt eher als ein Teil dessen auch wahrnehmen. Und dann ist, glaube ich, auch ja auch eine Bereitschaft, was zu tun, auch nochmal anders. Aber das ist natürlich auch was, ja, das kann, glaube ich, nur deutlich gemacht werden, indem man eben selber das auch so lebt.
Mhm. Ja, man muss das Mindset da einfach nochmal drehen. Ja. Das ist, ja. Ich weiß auch nicht, wie das gelingen kann. Durch deutlich mehr Aufklärung, Sensibilisierung wahrscheinlich, ne?
Ja, vermutlich. Und es wird sich zeigen, wie sich das letztendlich entwickelt. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es ja auch immer wieder diese, und dann kommen wir ja auch ein bisschen zurück zum Thema des Podcasts, also es gibt ja Dinge, die schon ins Licht gehören, weil da eben schon ganz viele positive Dinge eben auch schon umgesetzt werden, glaube ich, die dann auch aus der Bevölkerung her umgesetzt werden. Und ich glaube, der Balanceakt ist eben wirklich dieses, ich sage jetzt mal, staatliche und Bürgerschaft nicht einzeln zu betrachten, sondern das eben zusammenzuführen. Und da braucht es dann wahrscheinlich Menschen wie dich, und ich würde mich da jetzt auch mal mit reinnehmen, ganz selbstbewusst, die dann eben auch immer wieder dafür losgehen, das zu tun.
Ja.
Ja. Und hoffentlich auch den Spaß nicht daran verlieren.
Genau.
Weil das ist eben auch was ich...
Ich glaube, da sind wir am guten Weg.
Ja, ich glaube, das ist auch was ich immer wieder feststelle, wenn die Menschen Spaß daran haben, dann ist es etwas ganz anderes. Also ich bin ja hier auch in der Bürgerbrauzunft. Wir brauen ja unser eigenes Bier hier vor Ort, machen aber auch viele kulturelle Veranstaltungen etc. Und auch ganz unterschiedliche Menschen, die sich ganz unterschiedlich einbringen. Und da erlebe ich immer wieder, dass ich denke, so ja, das ist krass, also was da irgendwie auch möglich ist, also auch ehrenamtlich möglich ist.
Ja, und so oft würde ja dieses kleine Lob aus der Bevölkerung auch helfen. Jetzt gerade denke ich auch im Ehrenamt, ne? Wenn ich jetzt den Feuerwehrmann treffe, das macht man selber ja auch nicht, da kann man sich auch wieder hinterfragen, aber auch mal Danke zu sagen für das, was der so alltäglich da einbringt, ne? Ich weiß nicht, wie oft so ein Feuerwehrmann das schon gehört hat. Ich glaube, im Zweifelsfall im Ereignisfall, wenn das eigene Haus betroffen war, dann bestimmt. Aber ansonsten, so im Alltag, wird er das sehr selten erfahren, ne? Und das würde so gut tun. Ich glaube, dass man das dann mit noch viel mehr Motivation und Leidenschaft macht und dann vielleicht auch verzeihen kann, wenn es immer mal wieder Rückschläge gibt, irgendwas dann eben nicht schnell genug verändert werden kann oder so. Aber das wird uns so insgesamt in der Gesellschaft nochmal Danke zu sagen, was jeder Einzelne so einbringt. Das wird uns so gut tun. Ich sage mal so in der Verwaltung, ich würde gerne so eine Kampagne mit unter dem Aspekt der Glücklichmacher irgendwie gerne vorantreiben.
Ja, ja.
Dass wir uns gegenseitig nochmal, ob das jetzt unter Kollegen ist oder auch in der Bevölkerung gegenüber dem Ehrenamt, wo auch immer, an jeder Stelle tut das gut, wenn wir uns ab und an einfach mal Danke sagen und wertschätzen für das, was gerade auf den Weg gebracht wurde. Und da fallen einem ja alltäglich auch genug Sachen auf, ne? Ich nutze das jetzt immer mal wieder in der Kita, um den Erziehern auch zu sagen, danke für eure tolle Arbeit, statt zu sagen, warum habt ihr denn jetzt heute nicht das oder das gemacht? Ne?
Ja.
Denn ich glaube, wenn die dann das Lob hören, sind die doch viel motivierter, am nächsten Tag wieder irgendwas Innovatives voranzubringen. Also irgendwas Tolles mit den Kindern zu machen. Als wenn jetzt ständig einer meckert, ja, da resigniert man doch sehr schnell, ne?
Ja, und ich finde, das ist ein total runder Abschluss jetzt, weil im Grunde genommen ist es ja immer unsere Entscheidung, wo wir unseren Fokus drauf legen und wo wir das zum Leuchten bringen. Und ich glaube, da hilft es eben ganz doll, auch die positiven Dinge vor allen Dingen ins Licht zu rücken. Nicht, weil es keine negativen Dinge gibt, sondern weil wir aus dem Positiven ganz andere Energie schöpfen können, um dann den Herausforderungen wieder begegnen zu können.
Und die dürfen ja dann auch angesprochen werden. Aber dann hat man eine ganz andere Atmosphäre geschaffen, ne?
Ja. Sehr, sehr spannend. Liegt dir noch irgendwas auf der Seele oder auf dem Herzen, was du gerade noch aussprechen möchtest, teilen möchtest? Die Glücklichmacher-Kampagne finde ich übrigens eine sehr gute Idee. Vielleicht sollten wir das nochmal gemeinsam aufgreifen.
Wollte ich gerade sagen. Vielleicht arbeiten wir daran auch gemeinsam. Also ganz in dem Sinne, wie ich es gerade angesprochen habe, will ich dir noch Danke sagen, dass ich jetzt die Chance hatte, ein bisschen was einzubringen. Und es war richtig schön. Und ich habe das ja auch zuletzt beim Coaching gemerkt, wie sehr du es auch schaffst, dass man wieder auf neue, auf andere Gedanken kommt, die sonst so im Alltag auch oft so hinten anstehen. Ne? Und das tut auch so gut, das dann nochmal zu reaktivieren, sich darüber Gedanken zu machen. Und dafür, vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ach, ich danke dir. Vielen Dank. Das, da sind wir wieder beim Thema. Das bringt mir jetzt auch wieder Energie für den Tag. Hast du Lust, dich zu vernetzen? Also dürfen wir hier deine Kontaktdaten irgendwie nochmal? Du bist ja auch auf Instagram unterwegs. Also wer dich finden möchte,
der
findet dich dann würde ich das einfach mit in die Show packen. Vernetzung hilft ja immer. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich heute inspiriert fühlt, sich mal bei dir zu melden und in den Austausch zu gehen.
Ja, gerne.
Super. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank, Jennifer.
Danke dir, Jana.